Die Mühen der Gebirge liegen hinter uns, vor uns liegen die Mühen der Ebenen, so heißt es bei Bertolt Brecht. Aber wir drehen es um, denn jede Bergbesteigung beginnt unten. Der Träger war immer schon vorher da, die Geschichte des Wanderns und Bergsteigens in den Alpen. Das ist der Titel eines Buches von Martin Kraus, einem Flachland-Tiroler, Rheinländer. Und die meiste Zeit seines Lebens hat er aber mittlerweile in Berlin verbracht. Guten Abend, Herr Kraus.
Guten Abend.
Wie kommt man auf ein solches Thema als Flachland-Tiroler?
Na, ich gehe schon gerne bergsteigen und auch wandern, mache die Berge insgesamt sehr gerne. Und es ist so eine Überraschung auch nicht. Die ersten Bergsteiger waren ja eben nicht die Gebirgler, die in den Bergen lebten, in den Tälern lebten, sondern es waren ja die aus den Städten. Auch die Berliner hatten eine große Bergtradition, die Münchner, die Wiener. Vor allen Dingen am Anfang die Engländer.
Viele Berghütten haben ja auch heute noch so Namen wie Berliner Hütte, Münchner Hütte und genau. So weiter. Und die Engländer, sie sind ja quasi die Erfinder des Tourismus, sowohl was das Mittelrheintal anbelangt, als auch die Alpen. Also die Menschen, die dort leben, haben eigentlich gar keine Lust gehabt oder sich gefragt, warum soll ich darauf?
Letzteres, warum soll ich darauf? Die Berge spielten, die waren da, aber die Vorstellung, auf einen Gipfel zu gehen, war für die Bergbewohner völlig überflüssig. Die Berge, die Gipfel, hatten noch keinen Namen. In dem Heidi-Roman von Johanna Spyri heißt es, Berge heißen nicht, sagt der Geisenpeter. Berge hatten keine Namen. Die Namen waren für Pässe, waren für Joch und so weiter. Aber ein Gipfel kam erst sehr spät, dass die benannt wurden.
Und viele Bücher über die Alpen, die beschränken sich ja auf diese zugegeben wunderbaren Gipfel und behandeln die Geschichte von Helden, von Seilschaften, ein Wort, was sonst, wenn man es verwendet, ein bisschen einen schalen Beigeschmack hat. Aus welcher Perspektive haben Sie denn jetzt diese Geschichte erzählt?
Von unten. Das klingt erstmal wahrscheinlich absurd, Bergsteigen von unten. Ja, wo denn sonst? Wo soll man sonst beginnen außer unten? Aber tatsächlich, die meisten beginnen oben. Meistens bekommt man die Geschichte des Bergsteigens erzählt als die Geschichte der Helden, der Erstbesteiger, der großen Tragödien und der großen Triumphe. Und ich habe mir angeschaut, nein, man beginnt doch unten. Wer hat denn da eigentlich alles geholfen, damit man hochkommt? Und habe da sehr, sehr interessante Funde gemacht. Nämlich Erstbesteiger in ihren sehr ehrlichen Berichten haben oft berichtet, dass schon vor ihnen jemand oben war. Die haben Messer gefunden, die haben Steinmandel gefunden, die haben zum Teil Feuerstellen entdeckt und Ähnliches. Und dann haben sie gesagt, okay, ich bin der Erstbesteiger, was naturgemäß nicht geht. Offensichtlich hat derjenige, der das Messer oder das Steigeisen oder was auch immer hochgetragen hat, war vor ihnen da.
Aber er hat keinen Namen hinterlassen.
Hat keinen Namen hinterlassen. Das liegt zum Teil daran, dass es einfach keine richtig schriftliche Kultur gab in den Bergen, in den Bergtälern. Vor allen Dingen aber daran, dass es meistens Illegale waren. Das waren Schmuggler, das waren Wilderer, die auf den Gipfeln waren. Und für die gab es gute Gründe, ihren Namen nicht zu hinterlassen. Als diese Erstbesteiger aus den Städten kamen, da brauchten die ja Kompetenz. Die kamen von alleine nicht hoch. Und da haben sie sich oft bei den Bauern, bei den Sennen, auch bei den Wilderern, auch bei den Schmugglern bedient, haben die als Führer engagiert. Aber in den Annalen, in den Rekordbüchern sind nur die Erstbesteiger aus den Städten genannt.
Wir wissen das ja bei Mount Everest und im Himalaya, eben die Sherpas, und die hat es so dann eben auch in den Alpen gegeben.
Richtig, die gab es sowohl als Führer, die auf die Berge geführt haben, als auch für die gesamte Infrastruktur. Das waren die Träger, die Hüttenträger, die Hütten, wie die gebaut wurden, das waren ja sensationelle Leistungen, was die Menschen da getragen haben. Ein über 100 Kilo Dachfürst, der 9 Meter lang ist, über ein Schneefeld hochtragen auf 3000 Meter Höhe. Das ist eine sensationelle körperliche Leistung. Die Namen der Leute sind eigentlich fast vergessen. Und ich habe mich darum bemüht, deren Geschichte nochmal zu erzählen.
Also im doppelten Sinne von unten. Also einmal vom Tal, wirklich lokal, aber auch von den Menschen, die eben meistens dann die Unbekannten blieben und die im Hintergrund, obwohl sie oft dann die Ersten waren, die oben gestanden haben.
Genau. Genau, es ist im Grunde ein Versuch, eine Sozialgeschichte zu schreiben, aber auch gleichzeitig ein bisschen besser zu verstehen, warum überhaupt die Berge erklommen werden konnten.
Nun gibt es den Alpinismus ja noch nicht so ewig lange. Gibt es da, sagen wir mal, so markante Brüche oder Entwicklungspunkte, wo man sagt, ja, da hat sich was verändert?
Ja, die kann man benennen. Also den Beginn des Alpinismus, das meine nicht nur ich, das meinen eigentlich alle, beginnt mit der Besteigung des Mont Blanc 1786. Das heißt, es fällt nicht zufällig zusammen mit der Stürmung der Bastille, mit der Französischen Revolution. Das Bürgertum hatte sich zur Aufgabe gestellt, wir wollen die Welt entdecken, erforschen. Und dazu gehörten auch die Alpen, die Gebirge insgesamt. Da war noch keiner oben, da waren noch nicht mal die Vögel. Man wollte rausfinden, was ist es da? Sitzen da wirklich die Götter, wie es jahrhundertealter Glaube war und so weiter. Das ist ein schönes, aufklärerisches Projekt. Wir stürmen die Gipfel. Später kam dann die Erfindung des Selbstzwecks, Bergsteigen als eine Art Selbstzweck dazu. Das kam erst ab 1850 etwa. Dann aber ab den 20er Jahren gab es einen großen Bruch, dass auch Arbeiter in die Berge kamen. Große Auseinandersetzungen, dass die Alpenvereine, die bürgerlichen Alpenvereine, die draußen lassen wollten. Hinzu kommt eine ganz, ganz schlimme Tradition des Antisemitismus, gerade in Deutschland und in Österreich, im Alpenverein ab den frühen 20er Jahren, was auch kaum bekannt ist. Also es gab immer Versuche, Leute auszuschließen, die nicht auf die Berge dürfen. Frauen, Juden, Arbeiter.
Also das ist etwas Elitäres. Der ja. Berg ist etwas wie eben eine Spitze, die sozusagen nur für wenige eigentlich gedacht ist.
Richtig.
Und nicht für das breite Volk, um es jetzt zu sein.
Die haben unten Angst vor der Masse, die da die Alpen stürmen könnte. Richtig. Mhm.
Nun hat es ja gerade dann auch in den 30er Jahren so eine Tendenz gegeben, eben das zu integrieren in den Nationalsozialismus, die Erstbesteigung der Eiger Nordwand und dergleichen. Also wir sind die Ersten, die da durch sind. Ist das auch eine markante Periode?
Ja, das ist alpinhistorisch und politisch eine wichtige Periode. Bleiben wir bei der Eiger Nordwand 38. Die galt immer als eines der letzten ungelösten Probleme der Alpen. So war der Fachausdruck. Und wer diese letzten Probleme der Alpen löst, so hieß es, der hat im Grunde eine Macht. Das ist ein schönes Bild. Die Flagge, die auf dem Gipfel gehisst wird, die markiert auch die Herrschaft über den Luftraum dort. Die 38er Eiger Nordwandbesteigung, das waren ja zwei österreichische Bergsteiger und zwei deutsche Bergsteiger. Die wurden von den Nationalsozialisten gefeiert als eine Art alpinistischer Ausdruck des Anschlusses. Das wird den handelnden Personen nicht gerecht. Leuten wie Andal Heckmeier war definitiv kein Nazi. Man hat mit der Linken sympathisiert. Andere wie Heinrich Harrer, der auch oben war, war definitiv ein Nazi. Aber die Symbolik, die stand für sich alleine. Zwei Deutsche, zwei Österreicher. Und wenn man da genau hinguckt, merkt man auch total spannende Geschichten. 1937 hätte eine Schweizer Kommunistin um ein Haar die Eiger Nordwand durchstiegen. Ein Wettersturz zwang sie zur Umkehr. Lulu Boulas heißt die Dame. Das hätte die Symbolik der Eiger Nordwand völlig umgestürzt. Eine Frau, eine Kommunistin, eine Schweizerin. Es wäre eine andere Alpingeschichte gewesen.
Vielleicht hätte sich auch die andere Geschichte anders entwickelt in so einem Fall. Die Geschichte des Alpinismus, des Wanderns und des Bergsteigens in den Alpen. Der Träger war immer schon vorher da. Das Buch von Martin Kraus ist im Verlag Nagel und Kimche erschienen. Ein etwas anderer Osterspaziergang. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Vielen Dank.